Mein Thema heute ist Heilung und zwar aus Jakobus 5. Pastor Stephanus hat mich gebeten, darüber zu predigen und ich möchte die Bibelstelle, die zugrunde liegt, einmal vorlesen. Bitte nicht an die Wand werfen, sondern ich lese sie vor aus der Übersetzung oder Übertragung Neues Leben. Und zwar ist es so übersetzt, Jakobus 5, 14 und folgende. Ist einer von euch krank? Dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Es gibt so Bibelstellen, die haben wir alle schon ganz, ganz oft gelesen. Und wenn wir dann einmal eine andere Übersetzung lesen, dann wird das einfach neu oder bekommt es eine neue Nuance vielleicht. Und das hoffe ich, deswegen habe ich das einmal so vorgelesen. Der Brief an Jakobus ist an Christen geschrieben, die in der Lehre schon wirklich unterwiesen sind. Die wissen schon ganz viel, die sind schon eine Weile gegangen, die haben schon sehr viel gehört. Luther überschreibt die Kapitel 1 bis 4 im Jakobusbrief mit, es geht um die Bewährung des Glaubens. Also die sind schon wirklich eine Weile gelaufen und jetzt geht es um die Bewährung des Glaubens. Und in Kapitel 5 steht, und nicht erschrecken, Luther hat es gesagt, Warnungen und Mahnungen. Und ich habe dann geguckt, ob ich das noch etwas abmildern kann. Neues Leben überschreibt die Kraft des Gebetes, das finde ich jetzt sehr schön. Ja, Kapitel 5, in dem wir heute arbeiten, aber auch in anderen Bibelstellen geht es um die Kraft des Gebetes. Nun ist Heilung ein sehr umfangreiches und komplexes Thema. Eigentlich müssten wir da so ein Wochenend- oder Wochenseminar draus machen. Da gibt es viel zu sagen, ihr wisst das, die schon länger mit dem Herrn gehen. Es ist ein komplexes Thema, wo ich denke, da, wenn man da einmal anfängt, und das ist mir auch so ergangen als in den Vorbereitungen, wenn ich einmal anfange, da kannst du eigentlich gar nicht aufhören, weil das eine zieht das andere nach sich. Ich probiere wirklich oder ich diszipliniere mich, bei diesem einen Thema Jakobus 5 zu bleiben, möchte aber trotzdem natürlich das Ganze umrahmen. Das Thema Heilung greift so in verschiedene Lebensthemen auch hinein. Was habe ich für eine Lebensführung? Wie führe ich mein Leben? Bin ich achtsam meinem Körper gegenüber? Habe ich eine gesunde Ernährung? Bewege ich mich genug? Es geht allgemein um Gesundheit, um einen gesunden Lebensstil, auch um seelische Gesundheit. Und manchen Menschen oder auch manchen Christen fällt es schwer, göttliche Heilung zu akzeptieren. Ja, und zwar, weil sie mit dem Verstand nicht einzuordnen ist, die Heilung. Du kannst Heilung nicht mit dem Verstand einordnen. Wenn ein Blinder sehend wird, weil Jesus ihn berührt, dann kannst du das nicht begründen oder du kannst nicht sagen, das ist weil. Sondern das ist einfach die Kraft Gottes, die das bewirkt. Und davon gibt es ja viele Geschichten in den Evangelien, wie Jesus umherging und wohltat und heilte alle, die besessen waren bzw. die gelitten haben. Jetzt habe ich den Faden weggegeben, weil das hat mich gerade wieder so angesprochen. Jesus ging umher und heilte, er ging einfach nur umher. Das ist wunderbar. Also mit dem Verstand ist Heilung nicht einzuordnen, weil Erfahrungen und nicht erhörte Gebete dagegen sprechen können. Sicher habt ihr das schon erlebt, ihr habt gebetet und dann tat sich nichts. Weder der Husten ging, noch das Knie wurde besser, noch irgendetwas anderes. Aber wir sind nicht gerufen, nach unserem Verstand und nach unseren Erfahrungen mit dem Herrn zu gehen, sondern wir sind gerufen, nach den Aussagen der Bibel zu leben, nach Gottes lebendigem Wort. Und das möchte ich einmal betonen, aber das soll auch der Grundtenor sein in diesen Ausführungen. Gottes Wille ist, dass wir heil sind, dass wir geheilt sind. Das ist grundsätzlich einmal Gottes Wille. Deswegen ist er gekommen, am Kreuz gestorben. Heilung ist der Wille Gottes. Und da kann man sagen, na ja, aber so und vielleicht doch nicht. Ich habe so ein interessantes Beispiel gehört, er sagte, Feuer brennt, Heilung funktioniert, weil der Herr es gesagt hat. Du kannst denken, was du willst, Heilung, göttliche Heilung funktioniert, ist real. Und um das Ganze zu untermauern, möchte ich gemeinsam mit uns ein paar Bibelstellen lesen. Einmal, um über Heilung auch Gewissheit zu haben, dass jeder weiß, Gott will, dass wir heil sind, dass wir Heilung empfangen von ihm. Zum Aufbau unseres Glaubens, dass wir wirklich fester glauben an Heilung und zum Verständnis von Jesu Heilstat am Kreuz. Gottes Heilungswille für uns lesen wir als erstes oder am deutlichsten zum ersten Mal im 2. Mose 15, Vers 22 bis 27. Und ich habe ja jetzt im Lutherjahr meine Lutherbibel hervorgeholt und werde aus der Lutherbibel überwiegend zitieren. Und oben steht, glaube ich, die Elberfelder Übersetzung. Das widerspricht sich nicht, das ergänzt sich. Oder ist auch gleich in vielen Stellen. 2. Mose 15, 22 bis 27. Das war kurz nach dem Auszug aus Ägypten. Das Volk war also raus aus der Bedrückung, raus aus dem, aus der Herrschaft und hatte sich auf den Weg gemacht ins verheißene Land. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken. Da waren Brunnen, aber sie konnten es nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Dort gab er ihnen auch Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten der Ägypter auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn, und jetzt kommt der zentrale Satz, ich bin der Herr, dein Arzt. Hebräisch übersetzt, Jahwe Rapha, wir kennen diesen Ausdruck, Jahwe für Gott, ich bin, der ich bin, und Rapha, der Herr, dein Arzt, dein Arzt. Und dann kamen sie nach Elim und da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Also aus der Bedrückung raus, durch die Wüste durch, da haben sie gemurrt gegen Mose, zum Herrn geschrien, der Herr Mose schrie zum Herrn. Mose war ein Fürbitter, oder? Seht ihr das so? Mose war ein richtig guter Fürbitter, ein Beispiel für uns. Mose bat für das Volk und der Herr ließ sich auch erbitten. Ein Wunder geschah und Mose kannte sich ja aus mit Wundern, sonst wären sie gar nicht rausgekommen aus Ägypten. Da sind viele Wunder passiert. Und dann offenbarte sich der Herr ihnen als, ich bin der Herr, dein Arzt. Und dann kamen sie nach Elim. Mara heißt übersetzt Bitterkeit. Aus der Bitterkeit kamen sie heraus, taten Buße durch die Fürbitte von Mose und kamen nach Elim. Und Elim bedeutet Segen. Ja, von der Bitterkeit zum Segen über diese Fürbitte und über die Offenbarung Gottes als der Herr, der heilt. Das möchte ich einfach nur so festhalten. Das wird auch noch in Psalm 30, 2 bis 4, das können wir kurz lesen, bestätigt. Wir wissen ja, dass in der Bibel nicht nur einmal ein Satz steht, sondern dass sich alles wiederholt in der Bibel. David nimmt das wieder auf und sagt darüber, ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt, du hast mich am Leben erhalten, aber sie mussten in die Grube fahren. Ja, David schrie, der Herr hat ihn herausgezogen und er machte ihn gesund. Grube ist ein Bild in der Bibel für, wenn du wirklich beherrscht bist, wenn du wirklich ganz unten bist. Grube ist etwas Dunkles, was du nicht benennen kannst. In der Seelsorge haben wir Grube immer für etwas, was auch verschlossen ist, wo du alleine nicht wieder rauskommst. Ja, oder aus der Grube, stell dir vor, du bist wirklich in einer Grube, je mehr du versuchst rauszukommen, umso mehr schüttet das Ganze zu. Also Grube ist etwas Schreckliches, aber David sagt, ja, du hast mich rausgezogen. Du hast mich herausgezogen und mich errettet. Ich habe einige Bibelstellen heute Morgen, aber ich möchte auch, dass die Bibel für sich spricht und nicht ich über Heilung spreche, sondern ich möchte euch Bibelstellen zeigen, wo es wirklich um Heilung geht. Eine weitere Bibelstelle auch in Mose, 4. Mose 21, 4 bis 9. 4. Mose 21, 4 bis 9. Ich sehe gar nicht. Nochmal eine ganz zentrale Bibelstelle, die sich im Neuen Testament wiederholt. Sie waren eine Weile unterwegs, aber waren noch nicht im verheißenen Land. Da heißt es, sie brachen auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen, und das Volk wurde verdrossen. Also es scheint ein Volk gewesen zu sein, was viel murrte und viel Verdrossenheit hatte, und überhaupt war alles nicht richtig und alles war immer verkehrt und die anderen waren schuld. Ja, kennt ihr das so ein bisschen? Es gibt so Leute. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete gegen Gott und gegen Mose schon wieder. Und sie sagten, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste, denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte doch den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Gott bat für das Volk, Mose bat für das Volk, wieder der Fürbitter Mose. Und da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Diese eherne Schlange oder dieser Stab, den Mose da aufrichtete, weil der Herr ihm das gesagt hatte, der erinnert uns an oder ist ein Symbol für Jesus Christus am Kreuz. Jesus Christus am Kreuz. Johannes 3, 14 bis 15, brauchen wir jetzt nicht lesen, wird das bestätigt, dass Jesus Christus am Kreuz wirklich für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, der Herr ist. Und genauso wie damals das Volk ganz stur nur auf diese eherne Schlange schauen sollte, so sollen wir heute auf Jesus Christus schauen am Kreuz. Da ist unsere Heilung, da ist unsere Zuversicht. Das ist unsere Ausrichtung, wenn wir Heilung brauchen. Ja, und das Volk, wir lesen the same procedure, die gleiche Prozedur. Sie murrten, redeten gegen Gott und gegen Mose. Und dann taten sie aber Buße. Sie sprachen, wir haben gesündigt. Wir haben gesündigt und gegen dich geredet. Nannten die Sünde auch beim Namen. Das war mir noch in der Vorbereitung ein wichtiger Punkt, dass wir nicht zu leichtfertig mit den Dingen umgehen, die wir manchmal so machen oder wo wir fehlen, wo wir sagen, oh, das haben wir jetzt verkehrt gemacht, vergib mir, Herr. Das können wir mal machen, aber Mose nennt hier wirklich, nicht Mose, sondern das Volk, nennt hier wirklich die Sünde beim Namen. Wir haben gegen dich und den Herrn geredet. Und manchmal ist es gut, wenn wir uns bewusst machen, was wir da eigentlich getan haben, dann sind wir nicht so leichtfertig mit dieser Vergebung, der Herr vergibt mal eben schnell. Sondern wir machen uns bewusst, wo wir eigentlich, was eigentlich noch in uns ist, was da noch in uns wohnt, was da manchmal rauskommt, bei Druck kommt raus, was drin ist, ja. Diese Bibelstelle mit der Schlange am Stab bzw. Jesus am Kreuz ist für mich eine zentrale Stelle und auch die vorher, auf diesem baut alles andere im Neuen Testament für mich auch auf. Also auf ihn schauen und nicht auf die Krankheit oder Erfahrung oder die Meinung anderer. Was meinst du dazu? Sollen wir mal beten? Oder muss ich das jetzt ertragen? Darüber brauchen wir nicht reden. Wir sind hier in der Gemeinde der festen Überzeugung, dass wir Krankheit nicht ertragen müssen als Strafe. Ja, sondern der Herr schenkt uns Heilung, ist dafür gekommen und das haben wir angenommen und so leben wir auch. Wir sollten also nicht die Botschaft vom Kreuz in Frage stellen, sondern schlicht vertrauen. Und dann fließt der Heilige Geist mit seiner Kraft. Wäre das Volk in Bitterkeit, in Selbstmitleid und Ungeduld geblieben, dann hätte der Heilungsstrom nicht fließen können. Ja? Wenn sie gesagt hätten, es ist aber auch blöd hier, also es war wirklich schöner in Ägypten und jetzt wollen wir aber mal was sehen hier, du hast uns was versprochen, und ja, sondern sie taten Buße. Und mir kam so ein Bild, als ich darüber nachdenke, dachte, wie kann man das darstellen, wenn dieser Strom nicht fließt, wenn der Heilungsstrom einfach gestaut wird, denn der ist ja da. Aber wenn wir nicht empfangen, dann ist es wie eine Staumauer. Ich komme ja aus Goslar, aus dem Harz, und da sind viele Stauseen. Also die Flüsse werden aufgestaut und sind mehr oder weniger voll. Und eine Talsperre, besonders die Oka-Talsperre, hat diese Oka dann zum Ausfluss. Und an bestimmten Tagen wird halt das Tor geöffnet, wenn genug Wasser drin ist in der Talsperre. Und dann wird das Wasser abgelassen und fließt dieses wunderschöne romantische Oka-Tal hinunter, wo Riesensteine sind, wo man ein Picknick drauf machen kann. Und vor allen Dingen als unser Sohn noch bei uns wohnte, weil der ist Wildwasser-Kajakfahrer. Und jeden Samstag durften die Wildwasser-Kajaken auf der Oker Wildwasser fahren, Kajak fahren. Und die warteten schon immer ganz gespannt an der Staumauer. Die hatten da ihre Autos und ihre Zelte und ihren Picknick aufgebaut und warteten dann an der Staumauer, saßen schon in ihren Kajaks, ist ja ziemlich eng in dem Teil, aber die saßen schon, die waren also bereit und warteten bis um 11 Uhr, die hatten immer eine Hotline und da prüften sie, wann das Wasser abgelassen wird, warteten immer schon, wann das Wasser abgelassen wird und dann sprangen sie mit ihren Kajaks, ich habe als Mutter immer weggeguckt, sprangen sie mit ihren Kajaks da so runter und schwuppten dann in dieses Wasser und ließen sich vortragen in dieses Wild, mit diesem Wildwasser. Für mich war das, also ich spürte da so dieses Adrenalin, was ihn da so gepusht haben muss. Das war auch dann in mir als Mutter. Aber ich denke mir so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern wenn wir auch das, diese Spannung in Anführungsstrichen haben. Wow, da ist ein Heilungsstrom, der kann mich heilen. Und ich möchte, dass der fließt. Ich möchte, dass der in mein Leben fließt. Dann ist das etwas ganz anderes, als wenn wir kommen und unsere Krankheit ausbreiten. Das können wir auch machen, aber eigentlich geht es darum, dass wir den Heilungsstrom empfangen sollen. Darum geht es uns, darum geht es dem Herrn. Und eine Möglichkeit ist, dass wir uns, wie im Jakobus steht, salben lassen von den Ältesten oder von den Geschwistern mit Öl. Und das Gebet des Glaubens, die uns segnen und glauben an diese Heilungskraft, setzen diese Heilung dann auch frei. Mit Öl ist ein Bild für, Symbol für die heilende Kraft des Heiligen Geistes. Das ist Öl, das wissen wir alle. Öl ist der Heilige Geist, der mit seiner Kraft kommt. Also Mose war ein Fürbitter, er kannte seinen Gott und viele Wunder hatten seinen Glauben gestärkt. Und so sollen auch wir unseren Glauben stärken und immer Erwartung haben, dass der Herr etwas tun wird. Uns nicht davon abbringen lassen durch Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht haben, sondern erwarte, dass der Herr Wunder wirkt. Fest im Glauben an die heilende Kraft Gottes, an den Fluss des Heiligen Geistes und an die Wahrheit des Wortes. Ich möchte noch auf die Kraft des Heiligen Geistes eingehen. Da ist wirklich Heilungskraft oft drin. Diese Kraft des Heiligen Geistes ist schöpferisch. Wir wissen, dass der Heilige Geist bei der Schaffung der Erde dabei war. Da ist Schöpferkraft drin. Da kann etwas Neues entstehen, wenn wir in dieser Kraft beten. Und wir haben leider hier noch nicht, aber in anderen Ländern passieren wirklich Wunder, dass plötzlich Leute sehen, Leute hören, ihre Krücken wegwerfen und ihre Aufstehen aus den Stühlen, wie wir es auch in den Evangelien lesen. Also da können wir noch mehr von gebrauchen. Da ist schöpferische Kraft. Denn die Kraft Gottes ist schöpferisch. Sonst hätte er die Erde nicht schaffen können. Ja? Dazu kommt die heilende Gnade als Geschenk. Und dazu möchte ich lesen Römer 8, Vers 11. Denn darum, Römer 8, Vers 11 steht, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, und das glauben wir ja, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also unsere Leiber sind immer noch sterblich, solange wir hier auf Erden sind. Ja, wir werden ewig leben, wir bekommen einen neuen Leib, wenn wir beim Herrn sind, aber solange wie wir hier auf Erden sind, ist unser Leib immer noch sterblich, also immer noch angreifbar, immer noch nicht vollendet in der Heilung. Das erleben wir erst, wenn wir beim Herrn sind, aber wir dürfen die Heilung, die der Herr, die Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat, hier schon wirken lassen. Ja, wir dürfen sie wirken lassen. Also der Leib ist immer noch sterblich, nicht so die Seele und der Geist. Deswegen sind wir da auch lebendig und können beten und die Kraft freisetzen. Die Salbung mit Öl ist eine Möglichkeit, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Eine von vielen. Weitere sind das Gebet von zwei Personen in Einheit, was ich sehr gerne habe. Ich stimme mit jemandem überein, der krank ist, der kommt. Ich stimme mit ihm überein, dass wir die Kraft Gottes freisetzen, damit er heil wird. Ne, Übereinstimmung setzt immer auch voraus, dass der andere mitmacht. Dazu muss ja natürlich auch möglich sein, in der Verfassung sein, dass das noch möglich ist. Wenn einer so krank ist, dass er das nicht mehr kann, ist das etwas ganz anderes. Dann gibt es auch noch das Gebet mit Handauflegung. Markus 16, Vers 18. Ich habe die Bibelstellen hier auch zugedürft, ihr gerne auch nachfragen. Das Gebet mit Handauflegung begegnet uns öfter in den Evangelien. Und das Gebet mit Gaben der Heilungen und des Wunderwirkens und des Glaubens. Diese Bibelstelle habe ich aus 1. Korinther 12, 4 bis 11, wo es darum geht, dass Gott uns verschiedene Gaben gegeben hat. Und es gibt Menschen, die sind mit einer besonderen Heilungsgabe ausgestattet, so wie das im 1. Korinther 12 steht. Und auch das ist eine Möglichkeit, unter dieser Salbung heil zu werden. Auch das habe ich erlebt, gesehen, etwas ganz Besonderes. Aber jede Heilung ist besonders. Dann kommen wir zu einer Medizin, die uns immer zur Verfügung steht. Und das ist natürlich das Wort Gottes. Wir lesen, im Wort ist Kraft, das Wort ist Heilung für den ganzen Leib. Und ein Vertreter, der das wirklich publik, neu für mich publik gemacht hat, ich glaube für viele, ist der Kenneth Hagin, der dieses kleine Buch geschrieben hat, Gottes Medizin, in dem er einfach Bibelstellen über Heilung aufschreibt und selbst auch göttliche Heilung erlebt hat, durch das Lesen, durch das Studieren im Wort Gottes. Denn im Wort ist Kraft. Und ein Beispiel aus dem Neuen Testament haben wir in Matthäus 8, Vers 8. Da sagt der Hauptmann zu Jesus, der gekommen ist, um für seinen Diener Heilung zu empfangen: Herr, du musst gar nicht mitgehen, ich will dich gar nicht bemühen, sprich nur ein Wort. Ja? Jesus sagt daraufhin: Wo haben wir solchen Glauben gesehen? Sprich nur ein Wort. Also das Wort Gottes genügt, um heil zu werden. Das ist die Aussage. Durch das aufgenommene, durch das studierte Wort entfaltet sich uns die heilende Kraft des Heiligen Geistes. Dafür ist Kenneth Hagin wirklich ein Beispiel. Ja, nachsinnen, meditieren, in Anführungsstrichen, verarbeiten, genau wie eine natürliche Speise. Wenn ein Steak isst, verarbeitest du das auch. Du kaust das durch. Die Magensäfte verarbeiten es, der Darm verarbeitet es. Nachsinnen, verarbeiten und dass sich das Ganze entfalten können, dass die guten Stoffe aus dem Steak sich auch entfalten können in deinem Leib und kräftigen können. Und so ist das mit dem Wort Gottes nicht anders. Und Jesus hat sehr viele natürliche Beispiele genommen, damit wir das begreifen, was das Wort Gottes sagt. Mittendrin mal kurz zusammengefasst. Zusammenfassend bewirken in uns Heilung einmal das Wort Gottes, der Glaube und die Heilungskraft des Heiligen Geistes. Das Wort Gottes, da sind wir selbst etwas in der Verantwortung, lesen wir es. Der Glaube, auch da liegt es an uns. Und die Heilungskraft des Heiligen Geistes, da sind wir wirklich auf den Heiligen Geist angewiesen. Gott sei Dank. Können wir nicht lenken. Und der Heilige Geist wirkt mit Kraft. Nehmen wir die Anweisungen im Wort Gottes ernst, aus Jakobus 5, und denn bei jedem Gebet um Heilung passiert etwas. Der eine oder andere hat bestimmt schon für Heilung gebetet, für den Nachbarn, für den Husten, für die Bronchitis, für das Knie. Das ist in Ordnung, auch wenn du nicht gleich etwas siehst. Bei jedem Gebet um Heilung passiert etwas. Denn wir haben einen Auftrag, laut Matthäus 10, Vers 1, die Jünger haben die Vollmacht, alle Krankheiten zu heilen. So steht es da. Apostelgeschichte 5, Vers 16. Wir können das überall, du brauchst bloß bewusst durch das Neue Testament zu gehen. Die Jünger haben die Vollmacht, alle Krankheiten zu heilen. Nicht sie selbst, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in ihnen wohnt. Und ganz nebenbei, Gebet um Heilung und ärztliche Medizin schließen sich nicht aus. Ich stehe hier nicht, um ein Plädoyer zu halten, dass wir nicht mehr zum Arzt gehen, ganz und gar nicht. Ich bin selbst vor sieben Jahren an Krebs erkrankt und ich weiß, dass man ärztliche Hilfe braucht, wenn solche Dinge da sind. Ich habe auch gehofft, dass ein Gebet kommt und ich heil werde. So war es aber nicht. Aber ich kann euch sagen, ich bin heil. Und ich wusste nach der OP, dass alles raus ist, was da drin war, was da nicht hingehörte. Da hatte ich ein Bewusstsein, da hätte mir jemand erzählen können, ja, wir müssen aber noch, ich war mir ganz sicher, es war vollendet, es ist weg gewesen, das, was da an Geschwulst, an Tumor da war. Ja? Und natürlich habe ich mir sehr gewünscht, dass einfach ein Gebet der Übereinstimmung da ist und dass ich von heute auf morgen besser werde. Aber ich sage euch im Nachhinein, und wenn Zeit und Gelegenheit ist, erzähle ich euch gern, wie der Herr mich durchgetragen hat durch dieses ganze Jahr. Ich habe mich die ganze Zeit getragen gefühlt. Ich habe nie gefragt, warum lässt du das zu, Herr? Das ist eine Frage, die kann ich als Christ nicht stellen. Weil ich bin in der Hand des Herrn und der Herr ist immer bei mir und leitet mich immer und ich habe immer seinen Schutz. Und ich habe gespürt, dass viele für mich beten, was auch nötig war. Ja, wir brauchen die Gebete unserer Geschwister, deswegen sind wir eine Gemeinschaft, eine Gemeinde. Aber wir haben immer die Gelegenheit, ganz gleich, wie wir uns fühlen, was kommt, ob es ein Husten ist oder ob es so eine schwere Erkrankung ist. Wir haben immer die Gelegenheit, zum Herrn zu gehen und wir haben auch die natürliche Medizin, die uns hilft. Ich gehe da gleich noch weiter drauf ein. Ja? Also Medizin, ärztliche Medizin und Heilung, göttliche Heilung schließen sich nicht aus, sondern sie sollen einander unterstützen. Unterstützen. Ich möchte noch auf ein Thema, was nicht so bequem ist, eingehen, ein Nährboden für Krankheit. Warum werden wir denn krank? Warum passiert das denn? Es kann verschiedene Gründe haben. Ich möchte nur auf so ein ganz paar eingehen, die uns eigentlich auch so begegnen im Alltag. Ein Nährboden für Krankheit kann Enttäuschung sein, kann Bitterkeit sein, Anklage, Rebellion im Herzen und Richten. Das ist alles Sünde und trennt uns vom Heilungsstrom Gottes. Ich erinnere an die Staumauer. Da geht es nicht weiter. Ja? Auf der anderen Seite warten die Kajakfreunde, dass der Strom fließt. In dieser Erwartungshaltung sein wirklich, dass der Herr heilen wird. Aber auch wir müssen in der Verfassung sein, die Heilung zu empfangen. Und wenn du Rebellion im Herzen hast oder wenn du Enttäuschung und Bitterkeit im Herzen hast, kannst du Heilung nicht empfangen. Das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Eine Bibelstelle ist Römer 14. Die möchte ich auch lesen. Römer 14, Vers 10 und 10 bis 13. Römer 14, erstmal Vers 10. Da steht, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Vers 12 geht es weiter, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereitet. Ja? Ich finde dieses Wortspiel, ich weiß nicht, ob es gewollt ist von Luther, aber das finde ich hier noch sehr schön. Lasst uns nicht richten, sondern richtet vielmehr euren Sinn auf das Wort Christi. Und ich finde, dieser Richtgeist, möchte ich ihn mal nennen, kommt ganz schnell, weil wir hier in unserem Landstrich, ich erfahre das im Beruf, es kommt ganz schnell, dass wir sagen, na der, oder was macht die schon, oder der schon wieder. Das ist Richten, meine Damen und Herren, das ist Richten. Sind wir vorsichtig, auch in der Gemeinde mit diesen Dingen. Jeder ist von Gott ganz speziell ein Original, jeder ist besonders und jeder macht die Dinge anders. Der eine geht so, der andere geht so, der eine geht so. Jeder macht die Dinge anders. Sehen wir das doch bitte auch im Verhalten der Menschen. Jeder verhält sich anders bei bestimmten Situationen. Und dieses Richten ist etwas, was nicht Fuß fassen darf. Es darf nicht Fuß fassen. Ja, es wird immer da sein und versuchen, aber es darf nicht Fuß fassen in der Gemeinde. Also das ist eins. Oder auch Bitterkeit. Dass wir bitter werden über bestimmte Dinge, weil etwas so lange dauert. Du verschließt dich damit diesen Schleusentoren Gottes, der Samstag 11 Uhr die Heilungskraft fließen lassen möchte. Ja? Und dann ist Freude da. Herzenshaltungen, die Heilung fördern, sind dagegen, wenn ich Vergebung ausspreche, da habe ich immer Gelegenheit zu, wenn ich falsche Einstellungen und Denkweisen lösche. Paulus nennt das die Erneuerung unseres Sinnes, mal anders nachdenke als bisher. Wie denke ich denn nach? Joyce Meyer sagt so entspannt immer, think about what you think about. Denk darüber nach, worüber du nachdenkst. Das hat sich in mir so festgegriffen. Manchmal muss ich nachdenken, worüber ich denn nachdenke. Grübel ich oder worüber denke ich denn gerade nach? Ist das wohlwollend für mich und für den anderen? Es hat Auswirkungen, wie ich nachdenke. Löschen von falschen Denkweisen, genau. Gott anbeten ist immer eine Herzenshaltung, die Heilung fördert. Das habe ich übrigens auch in meiner Krankheitszeit erlebt. Anbetung fördert Heilung und auch fördert auch die Sicherheit, dass der Herr Heilung schenken möchte. Wenn du mit ihm so verbunden bist, hast du keinen Zweifel mehr, dass der Herr Heilung bringen möchte. Ihm vertrauen und das Wort Gottes reden, diese Medizin, Gottes schöpferische Kraft für Heilung, das sind einfach kleine Büchlein, wo so Heilungsbibelstellen drinstehen. Das ist eine ganz gute Auswahl, wenn es einem wirklich erwischt hat. Übereinstimmen. Übereinstimmen heißt, das sagen, was Gott sagt. Sprich doch das, was Gott spricht. Ohne Wenn und Aber, ohne eigene Beurteilung oder auch Verurteilung. Verschiedene Bibelstellen dazu führe ich jetzt aber nicht aus, wir sind schon weit. 1. Johannes 1, Vers 9, reinigt von allem Bösen. 1. Petrus 3, wenn du ein glückliches Leben führen möchtest, dann sprich halt nicht über andere. Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Das heißt, dass schon etwas da ist, was uns auch überwinden will, aber lass dich nicht überwinden. Pass auf. Und das Böse sieht nicht immer böse aus, sondern das Böse ist in unserer Welt, in der wir leben, wird das als normal empfunden. Aber für uns als Christen, als Menschen, die bekannt haben, dass sie dem Herrn nachfolgen möchten und seine Lebensweise leben möchten, ist das nicht normal, wie die Welt denkt. Ich möchte wieder einen Schnitt machen. In der Bibel steht dann immer Selah. Denke darüber nach. Möchte noch unterscheiden bei Krankheit zwischen geistlicher Ursache, zwischen seelischen Ursachen und medizinischen Ursachen. Einfach, dass wir mal das Ganze nicht vergeistigen oder sagen, das funktioniert alles nicht, sondern dass wir mal sehen, wir sind ja Menschen und sind in diesem, wir haben einen Geist, wir haben eine Seele, wir haben einen Leib, dieses Ganze zusammen. Die Krankheit kann an verschiedenen Stellen einbrechen oder Kontakt oder Raum in uns greifen. Geistliche Ursache ist immer, wenn wir krank werden, Sünde. Ganz schlecht, müssen wir gar nicht ausführen, Sünde. Wir wissen, wir haben etwas verkehrt gemacht, gehen wir zum Herrn und sagen, vergib mir die Schuld. Ich meine, das haben die Hebräer ja auch verstanden, dass sie was verkehrt gemacht hatten, als sie gemurrt hatten. Und sind dann gekommen und haben gesagt, Herr, vergib. Da haben wir wirklich was verkehrt gemacht, ernsthaft. Das ist eine geistliche Ursache. Sünde ist immer Trennung von Gott. Nicht, was wir Böses gemacht haben, sondern David nennt das die Schuld meiner Sünde. Sünde ist Trennung von Gott, von diesem Segenstrom Gottes. Dann kommt seelische Ursache. Was verstehe ich darunter? Also was will ich damit sagen? Eine seelische Ursache kann sein, wenn meine Gefühle nicht in der Balance sind. Das kommt, wenn ich zu wenig Ruhe habe. Wenn ich vielleicht eine Phase der Traurigkeit habe. Wenn ich zu viel arbeite. Burnout. Das hat seelische Ursachen. Meine Seele kommt nicht nach bei dem, was so auf mich einströmt. Seelische Ursachen. Da gibt es ganz viele, gibt es Bücher darüber. Ein besonderes Buch oder ein Buch, was ich besonders liebe, ist das von Christoph Heselbart aus Strittmatt, wie wir geheilt werden können. Denn Jesus fragt uns, was willst du, dass ich für dich tun soll? Das ist für mich ein wertvolles Buch, hat ein kleines geschrieben dazu und auch diese kleinen Medizinbücher. Ja, diese Ursachen, die er da auch aufführt, füllen Bücher. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, seelische Ursachen. In unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, ja, in unserem Willen. Medizinische Ursachen für Krankheit ist ganz klar. Einmal, wenn du zu schwer arbeitest, wenn du einen Unfall hast, sei es im Beruf, sei es im Sport. Ja, wenn du einen Unfall hast, wenn du beim Fußball irgendwie dich Sehnen oder Bänder kaputt hast, dann kann das der Herr sofort reparieren. Du kannst aber auch gucken, wo steht denn mein Glaube, wo bin ich denn im Glauben? Gehst zum Arzt, lässt das richten und glaubst, dass die Heilung schnell vorangeht. Das ist eine Behandlung. Die Medizin, wie gesagt, widerspricht nicht der Bibel und dem Gebet für Heilung. Und ich habe damals die OP in Anspruch genommen bei der Krebserkrankung, weil es für mich einfach die Möglichkeit war, heil zu werden. Ja? Was da nicht hingehört, muss weg. Basta. So. Oder wenn du einen Bruch hast, der muss korrigiert werden. Der Herr kann das auch wieder zusammenflicken in einem Wunder. Aber wenn du diese Salbung der Heilung nicht da hast, wenn niemand da ist, der in der Weise für dich beten kann, allein mit dem Wort Gottes habe ich noch nicht erfahren, dass du es heil bekommst. Vielleicht kommt das. Ich will das gar nicht ausschließen, aber ich habe es noch nicht gesehen. Also, die geistliche Behandlung, wir haben von der geistlichen Ursache gesprochen, jetzt wollen wir auch die geistliche Behandlung haben. Christoph Häselbart nennt das neu zu Jesus kommen und die Vertiefung der Beziehung. Das finde ich zack, einfach gut. Ja? Neu zu Jesus kommen, vertiefe deine Beziehung zum Herrn, sag Herr, irgendwie möchte ich, das geht nicht so, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich möchte von dir wissen, ich möchte zu deinen Füßen sitzen. Seelische Behandlung. Eine seelische Behandlung kann sein, dass du mit einem Seelsorger Zusammenhänge aufdeckst, dass du einmal mit jemandem deines Vertrauens guckst und fragst, da möchte jemand den Altar plündern, die Goodies, so macht man das übrigens, so macht man das, man geht hin und holt sich, was man haben möchte, das ist auch so mit Heilung, ja? Geh einfach hin und hol dir diese Süßigkeiten, die da vorne drin sind, die der Herr für dich bereitet hat. Zusammenhänge aufdecken in deiner Seele, wenn du merkst, du kommst nicht weiter. Eine Gesprächstherapie. Wir haben ja die Kari Walter, die eine Ausbildung hat in dieser Materie, die überzeugte Christin ist, an die Heilungskraft Gottes glaubt. Mit solchen Leuten kannst du Zusammenhänge aufdecken, im Gesprächen kannst fragen, wo ist die Wurzel des Problems? Anstatt zu fragen, Gott, warum heilst du nicht? Frage ihn nach der Wurzel des Problems. Und mit den Wurzelbehandlungen ist das ja so eine Sache, die tun weh. Aber es hilft nichts, oder? Also wenn es von unten eitert, dann musst du an die Wurzel gehen. Dann hilft es nicht, wenn du oben den Zahn polierst. Kannst noch so gut polieren. Das kann schmerzhaft sein und deswegen ist eine Begleitung sinnvoll, beim Zahnarzt und auch in der Seelsorge. Ja? Wenn einer dir das Händchen hält oder einer mit dir spricht, ist das sinnvoll, weil das wirklich Schmerzen sind. Und als Vergleich dachte ich so, ich habe so eine Hortensie im Garten, die ich mit allen anderen Hortensien gleich gepflanzt habe, in die gleiche Erde, und die will nicht blühen. Die will nicht wachsen und die will nicht blühen. Und ich habe mir in diesem Frühjahr vorgenommen, 2 Jahre habe ich mir das angeschaut, ich werde die mal aus dem Topf holen. Ja, ich habe oben beschnitten, ich habe gedüngt, ich habe alles gemacht, ich werde die mal aus dem Topf holen und mal an die Wurzel schauen. Wer weiß, was da sitzt. Ja, das kann sein, dass da unten jemand knabbert oder dass ich zu viel gegossen habe, was so, ich gieße dann oft auch zu viel. Irgendwas stimmt da nicht, sonst würde sie ja blühen. Die ist ja auch noch nicht alt, sodass man sagt, naja, gut. Genauso wie die anderen blühen, sie nicht. Da muss man dann auch wirklich mal konsequent sagen, du, es ist genug über dieses und jenes geredet, jetzt gehen wir mal an die Wurzeln, fragen den Herrn, wo die Wurzel des Problems ist, meines Problems, oder dass keine Heilung zustande kommt. Ich will, dass meine Blumen blühen. Ich will, dass meine Geschwister in den vollen Segen kommen. Ja, ich schaue auch nach Läusen bei der Blume. Ich schaue, was sitzt da im Pelz, im Blatt, was. Ich gucke mal drunter. So. Frische Erde. Eventuell muss man auch mal umtopfen. Einfach mal die Gegend wechseln. Ja, mal umtopfen. Neu eintopfen. Nun hat meine Blume keine Wahl, wenn ich ihren traurigen Zustand auf den Grund gehe, aber wir schon. Wir haben eine Wahl. Hingabe und Kooperation ermöglichen Gott, aus uns einen blühenden Garten zu machen. Wir vertrauen Gott und genießen das Leben, wie Joyce Meyer das immer sagt. Ja, vertraue Gott und genieße das Leben. Ja, lass dich von ihm neu bepflanzen oder umsetzen. Manchmal muss man Pflanzen ja auch umsetzen an einen anderen Ort und plötzlich klappt es mit der Sonne und dem Schatten und überhaupt. Nicht für jeden ist Sonne gut, pralle Sonne gut. Das war die seelische Behandlung und dann haben wir die medizinische Behandlung. Das habe ich schon gesagt, manchmal ist eine OP notwendig, ein Verband, eine Festigung, manchmal auch Penicillin, manchmal auch normales Körpergewicht. Ganz so, wie du in dem Moment einfach merkst, da sind meine Beschwerden, was kann ich körperlich tun, was kann ich seelisch tun? Und dann ist der Herr da, der dir wirklich Segen dazu gibt oder dich mit einem Mal heilt, je nachdem, wo du stehst und was du von ihm möchtest. Das Ziel ist immer absolute Heilung. Gottes Wille ist absolute Heilung, seelisch, körperlich. Und das Ziel steht in 5. Mose 8, ich komme zum Schluss, 5. Mose 8, 7 bis 10. Mit Mose angefangen, Ende zwar nicht ganz mit Mose, aber das ist immer eine Bibelstelle, die mich wieder zurechtbringt. Der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Erz ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Also da musst du auch was einsetzen. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Das war die Verheißung, die Gott den Israeliten gegeben hat, als sie aus Ägypten rausgegangen sind. Das war die Verheißung, die sie auch schon kannten. Die hatten sie vor Augen. Die hatten sie vor Augen. Und dort galt es hinzugehen. Das war ein Weg. Der hätte auch kürzer sein können als 40 Jahre, aber sie haben sich für die 40 Jahre entschieden. Und ja, so ist es. Aber da lernen wir ja viel draus. Psalm 32, 1 bis 5. Ich komme wirklich gleich zum Schluss, aber das muss jetzt noch sein. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, sagt David, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist, in dessen Herzen kein Trug ist. Denn, sagt David, als ich es wollte verschweigen, also meine Sünde, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum, sagt David, bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und nachher sehen wir, dass er geheilt wurde. Weiter Vers 10 und 11. Heilung. David schildert hier einen Zusammenhang zwischen dem seelischen Zustand und seinem Körper, sowie die Kraft der Sündenvergebung und des Gebetes in Vers 5. David tat aufrichtig Buße, ernsthaft. Er litt darunter, und das rührt mich immer so an David. Ich denke, deswegen war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. David litt darunter, wenn er von seinem Gott getrennt war wegen seiner Schuld und Sünde. Er reinigte seine Seele und wurde gesund. Das war jetzt weit ausgeholt. Zum Schluss noch einmal Jakobus 5. Und dann möchten wir die Gelegenheit geben, ich habe das mit den Ältesten abgesprochen, dass wir hier vorne denjenigen, der wirklich krank ist, der Gebet möchte, so wie es steht im Jakobus 5, dass wir die Gelegenheit geben, für euch zu beten, euch zu salben, die Kraft des Heiligen Geistes freizusetzen und Gesundheit zu erwarten. Leidet jemand unter euch, frage ich euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Es hat auch Raum jetzt im Gottesdienst. Ist jemand unter euch krank? Und in der erweiterten Übersetzung heißt es, und schwach, krank und schwach, ist immer ein Geist der Schwäche, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn, und zwar in dem Namen des Herrn Jahwe Rapha. Der wird hier erwähnt, den wir gelesen haben im 2. Mose. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Dann geht es weiter, das möchte ich nur kurz antippen, mit Elia. Warum kommt jetzt hier der Elia mit einem Mensch wie wir und er hat gebetet und es regnete? Das passt so gar nicht in dieses Gebet für die Kranken. Ich glaube, dass Gott oder dass Jakobus hier einfach gegenüberstellen möchte, die Macht des Gebetes. Ob wir für Heilung beten oder für Regen, im Gebet ist Kraft, ist Macht. Der Herr möchte wirken durch Gebet. Und da wir ein schwacher Mensch sind wie Elia, können wir beten und können erwarten, dass Heilung kommt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es war eine lange Zeit. Ihr wart wirklich tapfer. Vielen Dank.